Wunderbar. Der Bibelvers für die Autorität. Da gibt es ja viele. Und es gibt ja richtig herausfordernde Bibelverse über Autorität. Aber Gerhard und ich haben uns gestern Abend ein bisschen darüber unterhalten und wir fanden dann den Vers aus Kolosser 1, Vers 27 ganz gut. Aber es gibt auch noch viel mehr, nur dass ihr das wisst. Autorität, also. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt und nun auch euch die Hoffnung schenkt, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Deine Autorität ist, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wow. Na, was das zu bedeuten hat, werden wir bald auflösen. Gerhard, du darfst weitermachen.
Also, ich freue mich, dass du das endlich mal auflösen wirst, wie das mit der Herrlichkeit Gottes dann ist. Ja, Autorität war eigentlich für mich immer nur ein Begriff. Es gibt andere, die haben Autorität über mich früher. Ich Autorität? Der war gut. Ich habe euch erzählt, wie durch meinen Zerbruch in der Ehe, meine Scheidung, ich endlich an dem Punkt war, dass ich mal brutto da war, also ohne das Ganze drumherum, das ganze Getue. Und Gott war unfassbar gnädig, ist unfassbar gnädig. Also meines Wissens ist das immer noch. Danke. Und ja, ich durfte mich wieder in eine Frau verlieben und sie auch in mich. Und wir führen eine echt gute, gesegnete Ehe. Was bin ich dankbar. Für mich ist Gott an dieser Stelle der Gott der zweiten Chance. Der nicht sagt, ja, du hattest deine Chance. Pech. Doof gelaufen, aber du hast ja leider nichts draus gemacht. Das ist Gott nicht. Er ist an dir genauso interessiert wie an mir. Und mit meiner Renate heißt es so schön, die Wiedergeborene. Das ist so herrlich. Wir dürfen ein Leben mit Gott führen. Und irgendwann kam der Punkt, wo Menschen auf mich zukamen. Das muss ich euch noch sagen, das habe ich ja gar nicht erzählt. In dem Moment, wo ich den Schritt getan habe, mich scheiden zu lassen, war für mich klar, ich kann jetzt nicht Pastor sein. Als Pastor bin ich Hirte. Aber jetzt brauche ich einen Hirten. Ich kann niemand anderem helfen. Ich bin ein hilfloser Helfer. Und ich bin rausgegangen aus dem Pastorendienst. Ach komm, den Spaß, den möchte ich jetzt auch mal haben. Dreimal dürft ihr raten, was ich dann für einen Beruf gemacht habe. Macht mal einfach so, nur spaßeshalber. Schmeißt mal was rein. Nein? Danke fürs Mitarbeiten. Schafhirte. Ach, wann hättest du mir das mal gesagt damals? Das wäre eine Idee gewesen. Cool. Nee, leider auch nicht. Seelsorger. Auch nicht. Mechaniker. Nein, zu der Zeit noch nicht. Später dann. Koch. Ich kann nur sagen, jetzt ist eindeutig und klar, dass du mich noch nicht kennst. Also wenn du mich in der Küche sehen würdest, oh. Nee. Sterbefallberater. Sterbefallberater. Also wahrscheinlich hast du es schon richtig gehört, ich habe nur gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ja, weil ich dachte bei Beerdigungen, das war immer der Moment, wo ich Menschen wirklich helfen konnte und unfassbar viel Dankbarkeit zurückbekommen habe. Habe ich auch in diesen Jahren, wo ich Sterbefallberater war, tatsächlich bekommen. Aber das jetzt mal nur so als Gag am Rande. Es kamen dann Leute auf mich zu und die sagten, es tut mir leid, Gerhard, aber deine Bestimmung ist nicht damit erfüllt, dass du Leute unter die Erde begleitest. Du bist immer noch Pastor. Wir merken, du hast immer noch die Berufung. Die ist nicht weg. Und ich habe nur gesagt, nee, sorry. Als Geschiedener, das geht gar nicht. Darf ich mal so ausdrücken, so ganz frank und frei, ich habe es verkackt. Und ich kann keine Gemeinde führen. Das geht nicht. Eines Tages, ich war in der Zentrale von unserem Bestattungsinstitut, das ist ein sehr großes in München. Ich war gerade dort, wo die Kühlkammer für die Verstorbenen ist, komme raus mit meinem Kollegen und wie mir meine anderen Kollegen gesagt haben, es wurde ja da unten alles auf Video aufgezeichnet, man sieht mich dann vorbeigehen und auf einmal sieht man mich nochmal, wie ich rückwärts umfalle. Bin einfach döng umgefallen. Und zwar so, dass ich mir hier einen kleinen Riss im Schädel zugezogen habe, so heftig bin ich umgefallen, aber ich habe den Aufprall nicht gehört, geschweige denn gespürt. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte einen Herzstillstand in dem Moment. Aber das hat keiner gemerkt. Das wusste keiner. Ich war einfach ohnmächtig. Und bin dann wieder aufgewacht, gerade als die Sanitäter kamen. Bin ins Krankenhaus gekommen, eine Woche lang durchgecheckt. Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Also wir haben da eine Idee, könnte was sein. Und die haben irgendwas genannt. Ich habe es mir nicht behalten, weil ich nicht verstanden habe. Ja, rausgeschickt, wieder los. Das Ganze ist mir nochmal passiert. Wieder, was soll ich jetzt in die Klinik gehen? Sie haben mich schon eine Woche durchgecheckt, haben ja nichts gefunden. Beim dritten Mal war ich gerade mit dem Sterbefallgespräch fertig. Die Unterschrift war drunter. Dann falle ich um. Könnte man jetzt einen Bestatterwitz draus machen, ne? Dass die Angehörigen beim Bestatter in der Zentrale anrufen, könnten sie bitte einen ihrer Mitarbeiter schicken. Am besten gleich zwei. Ihr Bestatter ist tot umgefallen, so ungefähr. Die Story war, ich bin dann genau dahin gefallen, wo derjenige, wegen dem ich gekommen war, tot umgefallen ist. War also sehr makaber eigentlich. Aber der Sohn ist dann aufgesprungen, hat gebrüllt, heute stirbt nicht noch einer. Und hat dann eine Herzdruckmassage gemacht. Ja, wieder mal bin ich wach geworden, als die Sanitäter kamen. Witzig, irgendwie wirkten die Sanitäter aufweckend auf mich. Ich kam ins Krankenhaus, meine Frau wurde verständigt, die ist gleich hinterher. Und dann hatte ich am Monitor nochmal einen Herzstillstand und dann konnte man endlich sagen, aha, jetzt wissen wir, es ist ein kranker Sinusknoten. Der Sinusknoten ist dafür verantwortlich, dass das Herz schlägt. Also das gibt diesen kleinen Stromstoß. Quasi wie beim Ottomotor die Zündkerze, die dann das Benzin zur Verbrennung bringt. Ohne das läuft der Motor halt nicht. Ja, da kannst du einen Ferrari-Motor drin haben, aber ohne Zündfunken läuft nichts. Mein Herz haben sie untersucht. Super gesund, klasse. Richtig Sportlerherz hat er gemeint, gerade für ihr Alter auch. Also super. Aber ja, Sinusknoten krank, wir müssen Herzschrittmacher einsetzen. Nächsten Tag komme ich von der OP zurück, aus dem Aufwachraum. Und dann ist was passiert. Ich habe es genau noch im Blick, wie die Pfleger mich geschoben haben. Dann ging es um eine Ecke, 10 Meter, dann weiter. Und auf diesen 10 Metern fragt Gott mich, für mich deutlich hörbar. Und Gerhard? Was machst du mit dem Rest deines Lebens? Gott kennt meinen Humor. Das war genau die Formulierung, die ich gebraucht habe. Nicht ganz so ernst, nicht so dramatisch. Ein bisschen lustig muss es schon aus sein, so Galgenhumor vielleicht dabei. Und was machst du mit dem Rest deines Lebens? Und da steckt ja wieder mal alles drin. Willst jetzt in deinem Aschehaufen sitzen und dich selbst mitleiden, dass du so ein Versager bist und sagen, oh, ich bin so schlimm und ich kann ja nichts, ich bin ja nichts, ich werde ja nichts. Gott hat mich lieb, wie schön. Toll. Ich habe eine enge Beziehung zu Gott, Intimität. Schön. Ja, aber ansonsten, naja, sitze ich halt da und lass mich von Gott halt lieb haben. Was soll ich sonst bringen? Ist eine Möglichkeit, könnte man machen. Aber in dieser Frage, was machst du mit dem Rest deines Lebens, Gerhard, steckt da drin, dass Gott was anderes sich wünscht, dass ich antworte. Er hat mir die Wahl gelassen mit dieser Frage. Ich hätte auch sagen können, nee, pass auf, ist nicht. Aber er hat mich zurückgerufen in seinen Dienst. Und eins weiß ich ganz genau, es ist nicht, weil ich so toll bin. Definitiv nicht. Aber weil Gott so toll ist, weil er mit jedem von uns etwas kann. Gott kommt mit uns zu seinem Ziel. Er macht, dass wir am Ziel ankommen. Ich habe gelächelt, als ich da entlang geschoben wurde. Da habe ich gesagt, okay, ich gebe auf. Ist gut. Meine Frau wartete in meinem Krankenzimmer, wo ich dann hingeliefert wurde, war ganz glücklich, dass alles gut gegangen war. Und ich habe ihr dann so ziemlich als nächstes gesagt, du, ich werde wieder Pastor. Und ihre Reaktion, endlich! Ja, sie hatte auch ganz lange schon auf mich eingeredet, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich habe mir sehr gut darin gefallen, mich zu verdammen und mich schlecht und unfähig zu betiteln. Aber das ist kein Lebensauftrag. Und dafür gibt Gott uns definitiv keine Autorität. Ich bin zurückgegangen in den Dienst. Ich habe dann 2 kleine Gemeinden übernommen. Ja, und jetzt habe ich natürlich in Vollmacht und Autorität die Gemeinden geleitet und es sind 2 Mega-Churches daraus geworden, ne? Bitte? Schön, dass unser Humor ähnlich ist. Wisst ihr, was passiert ist? Tatsächlich ist die eine Gemeinde gewachsen, hat mich total gefreut. Ich habe nur gesagt, ich bin's nicht, aber schön Gott, dass du da bist und dass du mich gebrauchst. Halleluja, ich freue mich, super. Ich muss euch mal vorstellen, ja, die Gemeinde war, als ich kam, zur Hälfte besetzt. Nach einem Jahr war sie nicht nur voll besetzt, sondern Leute haben hinten gestanden. Ich meine, wer macht denn sowas, dass sie sich da 1,5 Stunden hinstellt und wartet, bis der Gottesdienst dann zu Ende ist? Der will ja was mitkriegen. Also, ja, wow, ich bin's nicht. Klasse. Hat dann meinen Leuten in der Gemeinde schon gesagt, guckt mal da raus. Wir waren in einer sogenannten Denkfabrik, das heißt, so ein modernes Konstrukt, wo die Firmen sich einmieten können und haben dann ihre Büros oder ihre Werkstatt oder was immer, sogar einer, der die Früchte trocknet. Für Trockenfrüchte, ja. Selbst so einer war da drin. Und in der Mitte ein riesen Auditorium mit 1200 Plätzen, also wie so eine Arena, war da. Und ich habe gesagt, hier in diese Kurve, da werden wir die Hälfte nehmen. Und das wird unser nächster Platz sein. Du spinnst. Nie im Leben. Viel zu groß. Da zerbrechen wir dran. Ich habe gesagt, schauen wir. Gott führt uns jetzt auf diesem Weg. Ja, dann kam Corona. Erstmal keine Gottesdienste, war ja nicht erlaubt. War super schnell auf Video. Und alles hat geklappt. Und wir sind dann, als es wieder erlaubt war, tatsächlich in dieses Auditorium gegangen. In diese Kurve, die ich benannt hatte. Und nicht nur die halbe, sondern die ganze haben wir besetzt, weil wir mussten ja Abstand halten. Aber immerhin, wir waren da. Und ich habe gesagt, danke, Herr, super. Du führst uns weiter. Und die andere Gemeinde, da war der Raum zu klein. Da haben wir gesagt, kommt, dann setzen wir uns zusammen dahin. Wir sind rübergefahren und wir waren da mit zwei Gemeinden, naja, denen, die dann halt gekommen sind, sind nicht alle mitgekommen. Und wir hatten den Eindruck, Gott führt uns. Aber dann passierte etwas. Die eine Gemeinde mit diesem Auditorium in dieser Denkfabrik, die sind in Konflikt gekommen darüber, dass manche sagten, wir sind stark im Glauben. Oh, komm her, Corona ist alles Quatsch. Komm, wir drücken uns und spinnst du? Kannst du nicht machen. Hast du sie alle? Wir wissen doch gar nicht, was dieses Corona ist. Ah, das ist nur von Satan irgendeine Erfindung, bla bla bla. Wir stehen da drüber, nur wer richtigen Glauben hat, wird das überstehen und so weiter. Ja, aber was war die Folge? Diejenigen, die sagten, nee, also, dann bin ich halt mal schwach im Glauben, aber ich lasse mich hier nicht umarmen, die sind nicht mehr gekommen. Ja, dann haben die, die so stark waren im Glauben, gesagt, was ist denn das für eine Gemeinde hier? Und haben gesagt, wir kommen nicht mehr, die sind unter unserem Glaubensniveau. Also, ich sage das jetzt sehr pointiert, ganz so haben sie es nicht gesagt. Dann waren die auch weg. Übrig war die ganz alte Mannschaft, die die Gemeinde mal irgendwann gegründet hatte. Es war ein bisschen mehr als ein Dreivierteljahr, wo ich mit Unterstützung von unserem Bundessekretär auf die Gemeinde versucht habe einzuwirken. Und am Schluss haben sie alle gesagt, nee, wir sind raus. Ich kann nicht nochmal die Gemeinde aufbauen. Wir haben die Gemeinde zugemacht. Ja, so hatte ich mir Autorität nicht vorgestellt. Ich bin dann ganz schnell in einen anderen Job gegangen, eben, wie du gesagt hast, Sieglinde, du kennst ja ein bisschen was von mir schon, ein bisschen mehr. Mechaniker. Ich habe dann die halbe Stelle, die weggefallen war, als Mechaniker gearbeitet und habe mich da ziemlich über die Maßen reingehängt, weil Kollegen weggegangen sind und plötzlich war ich mit einer halben Stelle alleine, wo vorher zwei in Vollzeit gearbeitet haben. Und im wahrsten Sinne des Wortes habe ich mich aufgearbeitet bis in den Burnout. Aber da war ja noch eine Gemeinde übrig. Und für die hatte ich aber auch nicht mehr richtig Kraft, wenn ich dann von meinem Mechanikerjob nach Hause kam. Da habe ich schon selber auch Mist gebaut. Als dann ein Gemeindeleitungswechsel war und ich an Burnout gerade frisch erkrankt war, wurde ich entlassen. Und ich habe gesagt, nie im Leben werde ich wieder Pastor. Bin ich denn völlig bescheuert? Bin ich wirklich so blöde, ständig der Fußabtreter zu sein? Und wir wussten nicht, wie es weitergeht, meine Frau und ich. Aber ja, es war klar, Pastor definitiv nicht mehr. Dann kam eines Tages Petra, vielleicht muss ich noch anders erzählen, auf einen Tipp hin sind wir in die Vaterherzschule nach Ilsensee gegangen. Und meines Kapitel Pastor war ja erledigt. Wie ihr alle wisst, ne? Ja, war ich sehr konsequent. Aber in mir war so viel verletzt. Ich konnte einfach nicht mehr. Und das Einzige, wo ich Gott so dankbar bin, er ist so mit mir durchgegangen, durch mein bisheriges Leben, als ich mich mit einem Freund getroffen habe, meinem besten Freund, und ihm alles erzählt habe, sagt er, ich habe jetzt richtig Sorge um dich, Gerhard. Ich habe Sorge, dass du Gott jetzt absagst, dass du den Glauben hinschmeißt. Wie kommst du denn darauf? Ah, doch, das habe ich schon mal erlebt bei einem anderen Freund. In so einer Situation hat der Gott abgeschworen. Und der ist auch kein Christ mehr. Nee, steht nicht zur Debatte. Ihr Lieben, das ist ein Schatz, der gewachsen ist aus dieser Intimität. die Gott mir geschenkt hat, diese Beziehung, die ich zu ihm aufbauen durfte. Das war klar, meinen Gott lasse ich nicht. Aber weißt du, da oben erklären musst du es mir schon. So war ich drauf in der Zeit. Aber Pastor, nee. Und Petra kam dann einmal am Ende der ersten Vaterheitsschule. Wir waren 5-mal da gewesen und sie fragte mich, ob ich beim 6. Mal, wenn wir dann kommen, morgens am Samstag eine halbe Stunde früher da sein könnte, der Pastor Vicente. Ihr Pastor würde gerne mit uns, Renate und mir, reden. Ich habe mir so überlegt, was will der denn? Beim letzten Mal habe ich Zeugnis gegeben. Habe ich was blöd gesagt? Oh, das war die erste Reaktion, gell? Scham. Habe ich was richtig Doofes gesagt? Ja, nee, komm, das musst du ja nicht mehr schlecht denken, ne? Aber vielleicht, ach, der Vicente, der Vaterheitsschule und so, vielleicht will er, dass ich mitarbeite. Oh, könnte man ja darüber nachdenken. Heute weiß ich, das würdest du fragen, ne? Nicht der Pastor, ne? Aber das wusste ich damals nicht. Ja. Oder, Renate, stell dir mal vor, der will mich fragen, ob ich sein Nachfolger werde. Ah, nee. Oder doch? Ich habe gerade gesagt, nein, ich werde Nein sagen, definitiv. Und dann kam der Samstag und der Vicente fragte mich, ob ich sein Nachfolger werden will. Oh, ich dachte mir echt, was ist denn das für ein falscher Film hier? Das kann doch nicht sein. Was läuft hier? Später haben Renato und ich darüber gesprochen, was wir da so erlebt haben. Wir beide einen derart unfassbaren Frieden erlebt während der Frage, dass wir nicht rundheraus Nein gesagt haben. Und ich weiß noch ganz genau, noch im Türrahmen von meinem jetzigen Büro habe ich gesagt, und du weißt, gell, wenn er mich fragt, Nachfolger und so, dann hast du ein Problem. Habe ich wirklich gesagt. Ja, aber Gott hat uns dann geführt. Am nächsten Morgen, wir waren beim Campingbus da, weckt Gott mich um 4:30 und sagt mir, ich will dir ein Zeichen geben, dass ich will, dass du nach Ilmensee gehst als Pastor. Bete für Renates Knie. Und dazu müsst ihr wissen, dass Renates Knie schon so kaputt waren, Menisken, völlig zerfetzt, haben sie eigentlich im Grunde aufgelöst, da geht nichts mehr. Die Knochen waren angegriffen und auch die Bänder sehr angegriffen. Sie ist oft umgeknickt und es hat große Schmerzen verursacht. Sie konnte zu der Zeit kaum noch laufen. Ich habe für sie gebetet. Also nur falls hier jemand fragt, das wurde ich nämlich schon gefragt, nein, ich habe sie dazu nicht geweckt. Habe auch nicht mit Handauflegung gebetet, sondern Gott hat mir nur gesagt, bete für sie. Das habe ich genauso wortwörtlich gemacht. Und dann ist sie aufgewacht, endlich, so 3 Stunden später. Mein, ich sage euch, 3 Stunden können lang sein. Und dann frage ich, und? Gut geschlafen? Und wie geht's denn, Knien? Und sie meinte so, oh, besser. Wie, nur besser? Ja Gott, willst du nur, dass ich ein bisschen komme? Und es hat noch einen Tag gedauert und seitdem sind Renates Knie völlig gesund. Ich wünsche mir den Beifall eigentlich dafür, dass Gott gesagt hat, dass er von sich aus gekommen ist und gesagt hat, ich gebe dir ein Zeichen. Ich gebe dir ein Zeichen. Ich habe nicht darum gebeten. Gott hat es gesagt. Diesem Gott gebührt der Beifall, dass er ist, wie er ist. Dieser Vater der Liebe, der so fürsorglich ist. Die Heilung ist wundervoll. Es ist echt schön. Aber es ist nicht das Eigentliche, dass wir so einen Gott haben. Das ist das Eigentliche. Und dann führt Gott mich frei evangelisch in eine Pfingstgemeinde. So, jetzt erfährst du es. Liebe Petra, ich hatte früher größte Mühe mit Fahnenschwingern. Ging gar nicht für mich. Und Petra ist begeisterte Fahnenschwingerin. Habe ich noch nicht erzählt, ne? Und dann gibt es auch noch Heilungs- und Befreiungsdienst in der Gemeinde. Und ich hatte einmal einen Befreiungsdienst erlebt, so mehr improvisiert, in meiner Reha, wo Gott mir gesagt hat, jetzt machst du das. Ich hatte einmal eine Heilung erlebt, als junger Christ, ganz junger Christ, wo Gott mir gesagt hat, übrigens, ach, witzig, ne? Bete für die Knie von Gisela. Gisela in meiner allerersten Heimatgemeinde. Aber Knie, irgendwie habe ich schon mal mit Knien. Und sie ist tatsächlich gesund geworden. Aber sonst habe ich nichts erlebt in der Richtung. Und ich habe mir gedacht, ja, was mache ich in einer Pfingstgemeinde? Was soll ich da? Und ich habe mich dem gestellt, wenn Gott das sagt, dann wird er das tun. Und ich bin so dankbar. Ich erlebe, dass ich in meine Berufung hineinkomme. Ich erlebe, dass ich in meine Autorität komme. Wir haben miteinander schon ordentliche Befreiungsdienste gehabt, denke ich. Da war schon einiges los und die Dämonen gehorchen. Nicht wegen mir, ne? Nur nochmal zum Klarstellen. Sondern weil der Gott, der Herr, wirken kann. Und wie gehört das zusammen? Dieses Ganze mit Identität, Intimität, Autorität? Ich war endlich so leer geworden in mir, das, was du mit dem Herz gezeigt hast, dass ich wirklich wusste, ich kann es nicht und es gibt auch kein Mach es so und so, dann funktioniert's. Ich wusste, Gott alleine ist es. Nicht ich tue etwas, sondern Gott liebt es. Ich möchte einfügen, verrückterweise es mit mir zu machen, was er vorhat. Alleine, ich habe mit ihm ein Gespräch geführt, das lautete so, Gott, aber du kannst es doch ohne mich viel besser. Und Gott sagt, stimmt, aber ich möchte das mit dir tun. Mit dir. Ich will es so. Ich will mit dir. Erinnert ihr euch an das Dreieck, was Petra uns vor Augen gemalt hat? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und wir mittendrin. Und egal, wie wir uns bewegen, sagte sie, bei einem von den dreien, wie Gott sich zeigt, ist immer da. Und so ist es auch hier. Die Autorität besteht darin, dass wir Gottes Kinder sind. Das machen wir nicht. Das beschließen wir nicht. Wir nehmen es an. Wir haben die Autorität Gottes in uns, weil Gott es will. Weil er es liebt, in deinem und in meinem Herzen zu wohnen. Und wenn ich dir was mitgeben darf, von Herzen möchte ich dir mitgeben. Denk das nächste Mal daran, wenn du vor irgendeiner Aufgabe stehst oder einer Begegnung, die dir ein bisschen Muffensausen macht. Wenn ich jetzt durch diese Tür gehe und den Raum betrete, betritt Gott den Raum. Nicht, weil ich Gott bin, aber ich habe Gott in meinem Herzen. Und überall, wo ich hingehe, geht automatisch Gott mit mir. Und das ist meine Autorität. Achso, schon wieder.
Das möchte ich gerade ergänzen. Die Herrlichkeit Gottes lebt in uns. Das heißt, wenn ich dir begegne, begegnest du der Herrlichkeit Gottes. Versteht ihr? Jesus, der Vater und der Heilige Geist leben in uns. Die Herrlichkeit lebt in uns. Und deswegen begegnen wir automatisch jeden Menschen, den ich gegenüberstehe, dem steht automatisch die Herrlichkeit Gottes gegenüber. Ja. Aber natürlich. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt und nun euch die Hoffnung schenkt, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. 1 Vers 27. Die Herrlichkeit lebt in uns. Autorität. Wenn man so dieses Wort hört, ist ein hartes Wort. Und in der Welt Autorität, jetzt zeige ich es dir mal, oder? Gehört? Das ist in der Welt Autorität. Autorität verändert mein Menschenbild. Wow, dachte ich, was ist das für eine Aussage? Autorität. Ich habe mit Autorität sehr viele Probleme gehabt. Auch schon mit Autoritätspersonen. Aber selbst Autorität zu haben. Boah. Ich weiß noch, als mein Mann starb, habe ich immer gedacht, ich muss jetzt Mama und Papa sein. Ich habe mich abgestrampelt ohne Ende. Und irgendwann, nach anderthalb, zwei Jahren, kam mal jemand auf mich zu und sagt, Petra, du kannst nur Mama sein. Du kannst nicht der Papa sein. Es funktioniert nicht. Jetzt entspann dich mal und sei einfach Mama. Du kannst nicht Papa sein. Ja, hast ja recht. Ich habe es nie geschafft und es ist auch gut so. Konnte ich einfach auch nicht. Aber was bedeutet Autorität als Kind Gottes? Wenn du weißt, wer du bist, deine Identität ist, du bist Kind Gottes. Dann gehst du in diese Intimität, wo du mit Gott Begegnung hast. Wie auch immer, das ist ja bei jedem auch anders. Ich sage das jetzt mal so für mich, in dieser Intimität wird mein Herz einfach mit der Liebe des Vaters gefüllt. Und es ist seltenst, dass ich in dieser Intimität einen Arbeitsauftrag bekomme. Also Intimität ist keine Dienstanweisung, sondern das ist einfach Liebe empfangen. Und dann Autorität bedeutet, Gott setzt dich an den Platz oder Gott sagt, geh an den Platz, wo ich dich hingestellt habe und übe Liebe, lebe Liebe. Du musst keine Macht ausüben, sondern lebe Liebe. Ich habe in der anthroposophischen Praxis gearbeitet und viele Menschen kamen, Mensch Petra, das kannst du nicht machen, Anthroposophie und überhaupt und da. Und sag ich, Gott hat mich da jetzt mal hingestellt. Nein, das geht nicht und wow, das geht wahr. Wow. Und dann ist mit Papa drüber gesprochen und sagte, das ist dein Platz. Lebe Liebe. Wenn ich morgens die Tür aufgemacht habe, ich war die Erste in der Praxis, bin ich erstmal durch alle Räume, habe in Sprachen gebetet, habe die Fenster aufgemacht, habe die Fenster wieder zugemacht, habe gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, lass deinen Liebesstrom durch diese Praxis fließen. Ich habe da 12 Jahre gearbeitet, habe mich sehr wohl gefühlt. Viel bewegt, es gab Patienten, die sind getauft worden, die sind jetzt schon im Himmel, feiern Party mit Party und überhaupt. Autorität heißt Liebe leben. Als ich weg war von der Praxis, ich bin relativ, so von einem Tag auf den anderen war ich weg, weil ich dann krank war. Da habe ich Brief von einer Patientin bekommen, die geschrieben hat: Schwester Petra, die Seele aus der Praxis ist verschwunden. Wo ich dachte, wenn das das ist, was ich bewirken konnte, dass die Liebe des Vaters fließt zu all den Menschen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, dann ist das doch gut, oder? Welchen Schlüssel gibt Gott dir heute neu in die Hand? An welchem Ort darfst du neu Liebe leben? Und ich war dort die Leiterin in der Praxis. Ich hatte meine Mitarbeiterinnen unter mir. Ich habe den Chefs den Rücken freigehalten. Ich habe vieles organisiert und. Aber dein Auftrag ist, Liebe zu leben. Keine Macht ausüben. Na, den zeige ich jetzt mal. Und das ist gar nicht ein. Das alltagstauglich zu leben ist ganz schwer, sage ich euch. Liebe zu leben. An welchem Ort stehst du, wo du Liebe lebst, Liebe leben sollst? Und wisst ihr, die Arbeit ist ja nicht der einzige Ort, an dem ich bin. Es gibt da ja noch eine Familie. Dann gibt es ja auch noch eine Gemeinde. Ja, dann gibt es so viele Dinge, wo Gott mich hinstellt und sagt: Petra, dein Auftrag ist, Liebe zu leben. Liebe leben. Aber ich sag euch was, das geht nur, wenn dein Herz mit Liebe gefüllt ist. Du kannst nichts geben, was du nicht hast. Mach du mein Handy an, wo die Batterie leer ist. Funktioniert nicht. Du kannst nur geben, was du hast, was du empfangen hast. Und dann ist die Frage, mit was fühlst du dich? Fühlst du dich mit der Liebe des Vaters oder fühlst du dich mit anderen Dingen? Gerhard, wenn du zu mir jetzt sagst, gib mir mal einen Huni, muss ich sagen, tut mir leid, habe ich nicht. Ich habe nur eben kein Huni in der Tasche. Da kannst du mich noch so bitten und ich kann dich noch so mögen, es dir zu geben, aber ich hab's nicht. Und so ist das in dem Leben auch. Ich kann nur das geben, was ich selber empfangen habe. Wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Mama, gib mir ein Stück Schokolade und ich habe nur Gummibärchen, dann habe ich halt nur Gummibärchen, aber keine Schokolade. Wie begegnen wir den Menschen, die Gott an unsere Seite gestellt hat? In der Krankenpflege, in der Gemeinde, es begegnen dir immer Menschen, wo du denkst, kennt ihr das? Oder bin ich da die Einzige? Ich bin ja beruhigt. Und dann sagt der Vater zu mir: Petra, ich möchte, dass du die Menschen aus meinen Augen anschaust. Und das ist wirklich morgens mein Gebet. Ich möchte sehen, wie du siehst, Vater. Ich möchte hören, wie du hörst. Und schenk mir ein Herz, das so lieben kann wie du. Das schaffe ich erst, wenn ich im Himmel bin, das weiß ich. Aber ich bin auf dem Weg. Und ich möchte uns ermutigen, mach dich auf den Weg zu lieben. Das ist nicht leicht. Aber mit Papa ist es machbar. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel über das Thema sprechen. Ich möchte euch nur eine kurze Geschichte erzählen, um euch wirklich zu erzählen, dass es ein Ringen ist, Liebe zu leben. Ich bin vorhin von Manfred gefragt worden: Wo sind so deine Kinder alle? Meine Kinder wohnen sehr alle ziemlich nah beieinander. Das weiteste Kind wohnt nur eine halbe Stunde weg. Aber es sind nicht alle Kinder mit Papa unterwegs oder mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist. Und das ist für ein Mamaherz nicht ganz so einfach. Dazu stehe ich. Aber alle meine Kinder waren in der Kinderstunde, Alle haben sich mal für Jesus bekehrt, in der Kinderstunde oder in der Jugendstunde, aber sie laufen nicht mehr mit Jesus, noch nicht. Aber ich weiß, Gott sieht sie, Gott läuft ihnen hinterher. Das weiß ich, das ist mein Herz. Die Kinder sind gesegnet durch die Eltern und ich weiß, Gott sieht meine Kinder und ich bin da voller Vertrauen. Und dann fordert mich Gott in einer ganz besonderen Situation heraus, Petra, du musst Liebe leben. Ja, ich liebe, das kann ich nur mit dir, Papa. Eines Tages kam einer meiner Söhne zu mir und sagt, Mama, ich muss mit dir reden. Ja, was ist? Ja, Mama, ich wollte dir sagen, ich habe einen Freund. Ich war wie so, pff. Ich saß da, mir hat es die Sprache verschlagen. Dann sagt er, Mutter, du sagst ja gar nichts. Na, ich sage, Heiliger Geist, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Weißt du, du kennst mich. Ich werde alle meine Schwiegersöhne und Schwiegerkinder lieben. Das war mein einziger Satz. Und ich wusste in dem Augenblick, das kam nicht von mir. Das kam nicht von mir. Niemals. Boah, mein Sohn war weg. Hat mich viele Tränen gekostet. Dann kommt man mit der Frage, was hast du denn alles falsch gemacht? Was ist da schiefgelaufen in der Erziehung? Und. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Mein, der Feind schläft ja nicht. Der saß dann auf meiner Schulter und... Oh, sag euch. Uiuiuiui. Ja, und dann? Petra, dein Auftrag ist zu lieben. Ja, mein Auftrag ist zu lieben. Mit viel Beten und Erfüllung und überhaupt, ja, ich liebe meinen Schwiegersohn. Der ist sehr hilfsbereit, er macht viel. Er bedient bei der Abschlussfeier von unserer Vaterherzschule, organisiert er den Catering. Er bedient die Vaterherzschüler mit einem Herz, wo ich denke, wow, ne, ist doch so. Da kommt einmal eine tiefe, tiefe Dankbarkeit in mir hoch. Und dann war dieses Jahr dieses Ereignis, wo dieses Jahr am Anfang vom Jahr kam dann mein Sohn und sagt, Mama, ich weiß, du hast viele Termine, es gibt einen Termin, dann musst du da sein. Wir werden heiraten. Oh, dachte ich, auch das noch. Ich habe immer gedacht, irgendwie, okay, Petra, du darfst Liebe leben. Und dann, das war ja nicht nur die Hochzeit. Ich möchte gerne, dass du eine Rede hältst, Mama. Papa ist nicht da, also musst du die Rede halten zu meiner Hochzeit. Das geht nur, wenn du wirklich dein Herz mit der Liebe des Vaters füllen lässt. Mich hat's fast verrissen, muss ich euch sagen. Dann habe ich zu Papa gesagt, okay, Rede schreiben, Heiliger Geist, das musst du machen. Ich habe mich hingesetzt, habe die Rede geschrieben und dann kam mein Sohn und das ist ja auch noch, was Gott sich manchmal bei den Dingen denkt. Er hat mich eingeladen und sagt, Mama, wir möchten mit dir zum Essen gehen, so Hochzeitsprobe essen. Was es heutzutage so alles gibt, das wusste ich auch nicht. Und dann kam ich dahin, ach du Mama, komm mal schnell. Also Mama, ich wollte dir sagen, Also da kommt so ein katholischer Pfarrer, der uns einen Segen sprechen will. Jetzt hat er uns einen Segen geschickt, aber Christoph und ich, wir mögen den gar nicht. Kannst du das mal durchlesen und kannst du da nicht mal gucken und kannst du da nicht mal lesen? Okay. Nach dem Essen bin ich nach Hause, habe gesagt, Heiliger Geist, ich finde das hier alles so schräg, aber wenn du willst, dass ich hier was anderes schreibe, dann diktier mir das und fertig. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, okay. Dann habe ich ein paar Sachen gehört, habe das geschrieben, habe dann das zusammengepackt, habe das meinen Sohn in den Briefkasten gesteckt, habe gesagt, du, schau einfach. So, dann schrieb der katholische Pfarrer, boah, dass ihr euch Gedanken macht über den Segen. Das war ja so cool, was ihr da geschrieben habt. Und natürlich werden wir euch segnen. Werde ich euch segnen. So, dann kam der Tag, rückte immer näher und ich hatte immer mehr Bauchweh. Oh, ich habe gedacht, ich weiß nicht. Und dann bin ich am Abend vor der Hochzeit, habe ich mich zu den Füßen von Jesus gesetzt und habe gesagt, Jesus, eigentlich halte ich das hier fast nicht aus. Aber weißt du, es ist mein Sohn. Und ich möchte gerne mit meinem Sohn fröhlich sein und feiern. Wie soll das funktionieren morgen? Ich kann doch nicht die ganze Zeit da rumlaufen und heulen und versteht mich ja dann sowieso keiner. Was soll ich denn hier machen? Und hab da wirklich nochmal so volle Kanne meinen Schmerz und alles Gott vor die Füße geschmissen. Und hab gesagt, ich möchte morgen aufstehen und einen tiefen Frieden verspüren, wo ich zu einer Hochzeit gehe, wie normal die Hochzeit ist. Wie ich das bei meinen anderen Kindern auch gemacht habe. Und ich sag euch eins, dieses Wunder ist geschehen. Ich bin am anderen Morgen aufgestanden und dachte, wow. Dann war erst die standesamtliche Hochzeit, dann kam die freie Trauung im Freien draußen. Und dann abends durfte ich dann noch die Rede halten, die ich vorbereitet hatte. Und das war so ein Friede in mir, wo ich wusste, das ist nicht meiner. Das kann nur von Papa kommen. Wirklich. Und dann, nachdem ich die Rede gehalten habe, kamen viele auf mich zu und meinten, also sowas hätten sie noch nie gehört. Und dann dachte ich, ja, ohne den Heiligen Geist, ohne den Vater hätte ich das niemals geschafft. Liebe leben. Nicht mit der Bibel jemand um die Ohren schlagen, sondern Liebe leben. Es ist eine Entscheidung. Ich muss mich jeden Tag neu entscheiden. Papa, ich will lieben. Ich kann Menschen nicht verändern. Du kannst Menschen verändern. Du kannst Menschen zu einer Erkenntnis bringen. Aber ich kann es nicht. Aber ich brauche dich. Ich brauche dich, den Menschen zu begegnen in Liebe. Ich möchte, dass mein Menschenbild sich so verändert, dass ich in jedem, den ich anschaue, das Kind Gottes sehe. Ob es gerade glaubt oder nicht. Gott liebt jeden Menschen, der auf dieser Erde ist. Müsst ihr euch mal vorstellen, 8 Milliarden Menschen. Und ich glaube, dass Gott auf jeden wartet, bis zum letzten Atemzug. Boah, mein Kind, ich kann es gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und ich wünsche mir so sehr, dass mir Gott für jeden Menschen diese Augen der Liebe schenkt, weil es sein Kind ist. Jeder ist ein Kind Gottes. Ob es der Obdachlose auf der Straße ist oder der Bettler oder der Drogendealer oder. Es sind Kinder Gottes, die es wert sind, geliebt zu sein. Das ist Autorität. Und ich frage dich heute, wo hat der Gott den Schlüssel der Autorität gegeben. An welchem Ort bist du gerade, wo er sagt, mein Kind, hier darfst du Liebe leben. Hier darfst du die Botschaft der Liebe des Vaters sein. Es ist nicht leicht, aber die Liebe des Vaters hat nicht nur mein Herz verändert, sondern hat mein ganzes Glaubensleben auf den Kopf gestellt und total revolutioniert. Und ich kann auch nicht sagen, dass es leichter ist oder einfacher. Im Gegenteil. Der Feind schläft nicht, das haben wir heute schon mal öfters gehört. Aber wisst ihr, was ich weiß? Mein Gott ist alltagstauglich. Als Vicente zu mir sagte oder zu uns im Leitungskreis sagte, meine Zeit hier ist um. Gott hat mich gerufen in die Mission. Das sage ich toll. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe zu Gott gesagt, eines sage ich dir. Ich werde nicht hier bleiben, wenn du uns keinen Pastor schickst. Ich bin jetzt 30 Jahre in der Gemeinde, habe viele Zeiten ohne Pastor erlebt. Nicht nochmal. So bin ich zum Vater nach Hause gegangen. Sagt, nicht mit mir. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Und wenn das so ist, dann kannst du alleine die Gemeinde leiten, nicht mit mir. Ja, das habe ich einfach so mal eben dem Vater gesagt. Und wisst ihr, was ich so genial finde? Dieser Erfüllungszeitpunkt, Gerhard. Der Erfüllungszeitpunkt. Deine 2 Jahre waren am 1.9. waren um. Und der Vicente ist am 31.8. gegangen. Was für ein Timing Gottes. Wo ich dachte, ja, danke Papa, ich bin so dankbar, dass du jetzt da bist. Und somit hatte der Vater auch zu mir gesagt, du bleibst, ne, du gehst nicht, ich schicke dir einen neuen Pastor. Aber so ist unser Gott. Nehmt ihn mit in allem, was euren Alltag belebt und bewegt. Weil die Liebe des Vaters ist zu allem fähig. Genau. So, wir haben schon wieder später. Wollen wir sofort in die alltagstaugliche Vertiefung gegen Yogi oder machen wir 5 Minuten Pipi-Pause? Wie sieht's aus bei euch? Müsst ihr unbedingt noch eine Pause haben?
Ja.